Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben.
Und die Maria Theresia hat das dann untersagt, dass man das nicht mehr tun darf, dass dann die Leute da einer die Toten verbrennen, köpfen, fällen, was er sieht, damit es unschädlich gemacht wird. Ja, der personifizierte Erlöser tragt am besten. Und selbst die Esoterik macht sozusagen eine mentale Operation. Wenn die Maria vom Universum wird das ja auch personifiziert. Es ist psychobindestrichlogisch, dass wir diese Dimension und diese Berührbarkeit in diese Richtung in uns tragen. Ganz klar. Weil man natürlich immer sagen kann, wer leidet, erzeugt auch Leid. Und das ist so ein Kriterium für mich. Ob es das gibt oder nicht, Wissenschaft, mein Gott, nein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hallo Martin. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. So heißt ja nicht nur unser Podcast und eine Seminarreihe von dir, so haben auch einige unserer Folgen geheißen, die leider deinem technischen Geschick zum Opfer gefallen.
Ja, bin ich schuld, ist ja klar.
Und nicht mehr online sind, die hast du irgendwie ins Jenseits befördert, Martin.
Ja, diese. Ich weiß nicht mehr, was da war.
Ja, wir können es nicht wirklich rekonstruieren. Aber wir haben beide beschlossen, es ist dennoch oder gerade deshalb höchste Zeit, dass wir uns dem Thema Jenseits wieder etwas zuwenden, ihm von unterschiedlichen Seiten her begegnen. Und das wollen wir auch heute tun. Ich habe mir im Vorfeld den Begriff Jenseits gegoogelt und dabei folgende von mir etwas gekürzte Beschreibung gefunden. Und zwar: mit dem Begriff Jenseits wird geläufig eine sogenannte andere Wirklichkeit beschrieben, die nach vielen mythischen, religiösen und mancherorts auch esoterischen Vorstellungen unabhängig und von jeder Naturwirklichkeit existiert und daher nur mittels eines Bewusstseinszustandes wahrgenommen werden kann, der dem naturwissenschaftlichen Denken und Forschen kategorisch nicht zugänglich sein, nämlich dem der Ekstase oder der transzendentalen Offenbarung. Martin.
Oh, na schau, ja.
Wenn du sagst, du glaubst nicht an ein Jenseits, sagt das über dich aus. Zu wenig Ekstase, zu wenig transzendentale Offenbarung, was ist da los?
Wahrscheinlich, ja. Da hat's irgendwas.
Zu nüchtern.
Mir hat einmal wer gefragt, ob ich, weil ich auch nicht bei einer Kirche bin, und dann hat einmal wer gesagt, aha, dann sind sie konfessionslos.
Nein.
Konfessionsfrei. Also frei davon, von solchen Vorstellungen. Aber nein, glaube ich nicht. Also ich glaube an kein Jenseits. So.
Ja, weil es wird ja beschrieben, dass es mit einem naturwissenschaftlichen Denken auch nicht fassbar sein kann.
Ja, aber was kann nicht fassbar sein?
Dieses Jenseits wird uns nur zugänglich in irgendwelchen anderen Bewusstseinszuständen. Jetzt kann man natürlich sagen, man glaubt nicht dran, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir diesen Bewusstseinszustand nie erreichen, wo das Jenseits mit uns spricht.
Ja, vielleicht, ja. Also Menschen, die sonst, also ja, weiß ich nicht, also Bewusstseinszustände gibt es viele, die uns nicht zugänglich sind und vielleicht auch nicht erklärbar sind, sei es der Traum, sei es die Schizophrenie oder sonstiges, wo man jetzt da nicht hingehen kann und sagen kann, schau, im Computertomographen oder am EKG oder am EEG sieht man jetzt den Zustand dieses Gedankens oder den Mess- oder abbildbaren Prozess dieses Gedankens, deiner Fantasie, deines Traumbildes, deiner, was ich meine, also das, den Inhalt sehe ich ja nirgends. Also, aber das stoßt ja jetzt für mich mit nichts. Also das stoßt jetzt nicht damit, dass manche Menschen an irgendeine Art von Jenseits glauben, ja alle nicht das Gleiche, sondern bei den verschiedenen Religionen oder esoterischen Strömungen schaut die jeweilige Idee anders aus, widerspricht sie zum Teil. Und alle reklamieren natürlich, dass eine gewisse Gültigkeit hat in einer Wahrnehmung, weil sie das halt so spüren. Oder weil es diese Überlieferungen gäbe oder diese immer gleichen Berichte. Genauso entstanden ist ja auch diese Vorstellung von das haben wir geredet bei den NADO-Erfahrungen, wo man auch meint, dass diese NADO-Erfahrungen Belege sein könnten, dass es ein Leben nach dem Tod und ein Jenseits gibt, weil da Menschen scheinbar die Erfahrung machen bei dieser Todesnähe-Erfahrung, dass sie durch einen Tunnel gehen, hinten Licht oder hinten steht wer besonders, ein ganz gutes Gefühl, eine schöne Stimmung. Und selbst da sehen wir ja, dass diese Beschreibung von diesen Zuständen nicht für alle Menschen, die eine andere Erfahrung hat, gilt. Ein Drittel der Menschen erleben die Hölle dabei.
Also, faszinierend ist ja, dass bei diesen Jenseitsvorstellungen es ja immer auch um die Idee des in irgendeiner Form Weiterlebens geht, einer gewissen Unsterblichkeit, das ja eigentlich eine unserer größten Ängste bedient, nämlich, dass es vorbei ist mit dem Tod und wir unsere Lieben nicht mehr sehen.
Das ist wahrscheinlich, also ich wollte gerade sagen, deine Beschreibung da aus dem Internet, was jetzt, wie man das Jenseits da definiert, ist ja ein Ort, den man sich da jetzt nicht vorstellen kann oder den man sich nur vorstellen kann oder, wie du gesagt hast, irgendwelchen ekstatischen oder sonstigen Zuständen erschließt. Aber die eigentliche Idee dahinter ist ja die, dass es nicht nur diesen Ort gibt, den man jetzt so nicht erkennen könnte scheinbar, sondern das bedeutet ja, dass wenn jetzt da mein Vater vor mir tot zusammenbricht und dann ein Herz tot stirbt, dass der nicht tot ist, sondern dass es da eine Essenz in ihm auch gibt, die man auch wieder naturwissenschaftlich nicht erklären oder feststellen kann, die dann aber weiterlebt und die dann in dieses Jenseits geht und so weiter und so weiter. Das ist ja dann eigentlich die Annahme dahinter, ne? Oder das ist ja dann das, um was es geht.
Aber ist das nicht etwas, so man daran glauben kann? Ja, braucht man nicht, ist klar, dass das absolut trostreich ist. Ist das nicht etwas, was dich auch immer gereizt hat, auch im Zuge deiner Forschung zu sagen, jetzt will ich mir das genauer ansehen? Vielleicht erschließt sich die eine oder andere Jenseitsidee auch mir, weil das könnte auch mir vielleicht die eine oder andere Frage beantworten.
Ja, schon, natürlich. Also erstens, mein persönlicher Weg des sich entwickeln in diese Fragen hinein, ist ja auch einer, der geprägt ist oder auch begonnen hat mit einer Spiritualität oder einer durchaus einer Gläubigkeit. Also ich glaube, vor 15, 20 Jahren bin ich auch davon ausgegangen, dass es, ja, was die Kirchen sagt, das habe ich zwar nicht so geglaubt, aber dass es irgendwas gibt und dass mit dem Tod nicht aus ist und dass dann, ja, vielleicht da unerklärliche Dinge passieren könnten in meinem Leben. Also nicht, dass passiert sind, aber so die Idee, dass ja mein verstorbener Opa vielleicht jetzt trotzdem da ist oder von meinen Schwestern, also ich habe zwei Halbschwestern, die haben einen anderen Vater und den habe ich auch als Kind sehr gemocht und also diese Schwestern sind älter, meine Schwestern, und das war der erste Mann von meiner Mutter und die haben sich halt dann scheiden lassen irgendwann. Und meine Schwestern haben aber immer mit dem Vater Kontakt gehabt und ich war auch meistens dabei, wenn er die Kinder geholt hat oder so. Und ich habe mit dem eine sehr intensive, gute Beziehung gehabt als Kind. Und der hat immer gesagt, so zu mir, wenn ich bei ihm war, so dann auch als Jugendlicher später noch und so, er hat immer gesagt zu mir, wenn ich einmal stirb, dann bin ich der Schutzengel quasi. Und ich habe lang natürlich auch wie so noch ein bisschen also einen Zugang gehabt habe zu irgendeiner Spiritualität oder so, diese Idee gehabt, ne, dass man vielleicht ja jetzt wirklich hilft oder da ist oder, also mein Weg war ja nicht einer, ich glaube nur, was die Wissenschaft sagt und alles andere ist ein Blödsinn, sondern ich bin ja auch in diese Welt hineingekommen am Anfang damals als Pusherpferd, dann als Lastwagenfahrer schauen, glaube ich, so in diese Esoterik-Welt ein bisschen, habe dann auch, wenn man zu mir ins Bibliothek, ins Büro käme, da steht ungefähr 1,5 Meter Bücher unten da, das ist alles Esoterik-Geschichte, Gespräche mit Gott und alles, was halt damals in war an diese Esoterik-Gurus, die da alles Mögliche vertreten haben. Und habe natürlich damals auch quasi heute diese Dinge aufgesucht und die haben mich natürlich berührt, weil es natürlich da auch damals in mir schon auch was bedient hat. Ja, bei mir war es speziell schon so ein gewisses Gefühl der Insuffizienz, also der Unzulänglichkeit, der Schwäche, des geringen Selbstwertes, aber auch der leicht vorhandenen Angst in mir, vielleicht auch der Angst vor der Welt. Und in diesem Zugang zu dem allem, zu irgendwas Höherem und da ein Teil davon zu sein, von irgendwas Höherem gesehen und gewollt zu sein oder von meinem verstorbenen Stiefvater oder wenn man so nennen will, da irgendwie bedacht zu sein, jetzt in dieser jenseitigen Welt, nimmt man ja Anteil oder hat man Anteil an einer großen Macht, die weit über das Irdische hinausgeht. Und ich habe schon damals auch gemerkt, dass dieser Zugang für mich was bedeutet, natürlich auch dahingehend, die Welt oder mein Leben trotzdem jetzt auch schon irgendwie hin zum Guten zu beeinflussen, also dass es mir gut geht, also dass mir vielleicht doch schöne Dinge passieren, dass ich vielleicht doch die richtige Frau finde, dass vielleicht doch der Reichtum auch irgendwie zu mir kommt und so weiter. Das ist natürlich alles nicht passiert, aber bis heute nicht. Und ich habe mich dann, oder es hat sich dann in mir entwickelt an, dass ich habe dann durch dieses Lesen der Esoterikbücher, habe ich aber irgendwo schon immer gemerkt, naja, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas gefällt mir nicht, irgendwas fehlt da, irgendwas ist nicht ganz gerade, also irgendwas fehlt, also irgendwas ist es nicht. Und Dann bin ich durch diese Esoterik-Bücher zu anderen Büchern gekommen, zur Psychologie. Das, ich glaube, das erste klassische tiefenpsychologische Buch, das ich gelesen habe, was dann nichts mehr mit irgendwelchen außersinnlichen, übernatürlichen Engelsenergien und Universumsdingen zu tun gehabt hat, war dann der Erwin Ringel. Den kennen die meisten. Ne? Der Erwin Ringel war so der Psychoanalytiker in Österreich, der sehr politisch engagiert war und ein gern gesehener Redner war und Gast war in Talkshows. Und wenn man sich erinnern kann, vielleicht damals noch an Club 2, den kennen vielleicht die Ödern. Da war der immer zu Gast gern. Und über den seine Bücher bin ich dann in diese Psychologie gekommen, Erich Fromm und so weiter. Und dann ist in mir eine große Krise entstanden einmal in den Mitte 20er Jahren, also wie ich 20 war. Und dann bin ich in die Psychotherapie, in der Psychotherapie gelandet, als Klient. Und dann ist halt da jahrelang ein intensiver Auseinandersetzungsprozess mit mir, mit meinen, ja, wenn man es so nennen will, Traumen und diesen Inkompetenzgefühlen oder mit diesen Selbstwertdefiziten. Da ist dann viel Auseinandersetzung passiert und im Zuge dessen habe ich dann auch in der Bestattung angefangen. Im Zuge dieser Zeit habe ich dann auch irgendwann entschieden, dass ich studieren gehen möchte und so. Und so sukzessive dann auch in das Thema hineinkippen, Thema Tod und alles, was dann damit jetzt zu tun gehabt hat, ist auch in mir vor mir schleichend diese ganze Spiritualität, dieses magische Denken, alles, was man halt da braucht, um da was für sich herauszuziehen, war dann auf einmal weg. Aber nicht von jetzt auf gleich, sondern ich habe das dann einfach mal bemerkt, ich bin das nicht mehr, ich habe da keinen Zugang mehr, es ist für mich nicht mehr, auch nicht mehr tragbar. Natürlich habe ich dann noch die Beschäftigung mit dem Zunehmen, mit dem Tod und alles, was mich da jetzt umtreibt zum Thema, ne, wie der Titel, werden Sie jetzt glaubt, ist trotzdem Tod, wie du sagst, wo es ja auch eine Seminarreihe gibt, wo ich eben einladen möchte, sich mit dem Thema Tod zu befassen, fernab dieser vorschnellen Vertröstungen, fernab dieses Ausweichens dadurch, dass es ja eh nicht aus ist, dass dann ja eh weitergeht, sondern zuerst einmal ganz genau hinzuschauen, was wäre, wenn es so nicht ist und was macht es mit uns. Und was können wir daraus vielleicht da Positives für unser Leben trotzdem ziehen? Und da ist es hineingemündet. Und es ist ja nicht so, dass ich hergehe und sage, ja, mein Gott, nein, das gibt es gar nicht und das kann man wissenschaftlich, die Wissenschaft ist auch nur auf dem Stand, den es gerade ist. Die Naturwissenschaft ist 200 Jahre alt. Das ist gar nichts. Ja. Aber ich würde mich nicht herstellen und sagen, okay, was die Naturwissenschaft heute nicht erklären kann, das gibt's wirklich nicht und da muss was anderes sein, was man eben naturwissenschaftlich nicht erklären kann, was über das hinausgeht und was sozusagen was Übernatürliches belegt. In 100 Jahren wissen wir naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich wieder ganz andere Dinge. Ja. Mhm. Meine, vor 5000 oder 200.000 Jahren haben die Menschen auch nicht gewusst, warum es donnert, heute wissen wir es. Ja. Und wenn heute irgendwas passiert, was wir uns nicht erklären können, gerade in dem Zusammenhang mit dem Tod, dann glaubt man natürlich heute, okay, das kann man nicht erklären, glaubt man, und dann muss es was geben. In 100 Jahren wissen wir natürlich da auch wieder viel und so weiter und so weiter.
So wie du in deinen Seminaren auch diese Übung versuchst, eben, du hast es Ausweichungen auch genannt, ja, oder Ablenkungen oder ja, das, der Glaube, dass es halt weitergeht, man sich das anzusehen, wie sich's anfühlt oder was es mit einem im Hier und Jetzt macht, wenn man nicht daran glaubt, so kann man es ja auch die Medaille von der anderen Seite eben nochmal betrachten und sagen, was passiert denn, wenn ich daran glaube, wenn ich daran glaube, dass ich meine Lieben nach dem Tod wiedersehen werde, es nicht zu Ende ist, ich vielleicht eh immer und immer wieder, in welcher Form auch immer, auf diese Welt zurückgeworfen werde, ist das nicht auch aus der Sicht der Psychologie sehr spannend, was diese Entängstigungsstrategie vielleicht ja mit uns machen könnte? Ist die nicht vielleicht auch gar nicht so schlecht?
Naja, wie alles kann es funktional oder dysfunktional sein. Also kann es hilfreich sein oder schädlich sein, wie alles, wie eine Religion oder wie eine Wurst. Ne? Also nicht, am besten sieht man es beim Thema, vielleicht zuerst nur beim Thema Trauer. Ja, also, weißt du, jetzt gesagt, dass man sieht dann seine Lieben wieder und so weiter. Mir persönlich ist noch kein trauernder Mensch untergekommen, der einen Geliebten verloren hat, vielleicht akut verloren hat. Nehmen wir das Schlimmste, Mutter verliert Kind. Ja. Mit 15 Jahren beim Unfall. Da ist mir noch niemand untergekommen, der oder den der Glaube an ein Jenseits und an Wiedersehen nach dem Tod so weit getragen hätte, dass der Person irgendwas der Sport blieben war an trauerpsychologischem Elend. Also mir wäre noch niemand untergekommen, der gesagt hat, du, mein Kind ist jetzt zwar tot, das ist sicher schlimm, weil es nicht mehr da ist, aber ich sehe es ja eh wieder. Das wird schon wieder passen, ne? Weil es gibt ja das oder das. Also auf der Ebene bleibt nichts der Sport. Ich habe öfter ja Klientinnen auch bei mir, die vielleicht einen Trauerfall haben und dann ist meistens nicht lang oder meistens nicht weit, dass dann einmal irgendwer aus dem Umfeld daherkommt, weil diese, was früher vielleicht der katholische oder christliche Glaube weit verbreitet war, ist jetzt so, diese esoterischen Zugänge sind jetzt sehr verbreitet, also du, fast jeder zweite, dritte, glaube ich, sicher hängt irgendeiner esoterischen Theorie an vielleicht, dass ja, nein, was die Kirchen glaubt, sagt, glaube ich, eh nicht, aber trotzdem gibt es was, oder Energie geht ja nicht weg, oder solche Dinge werden da konstruiert. Und da ist dann oft regelmäßig natürlich, dass dann die Betroffene, wenn im Umfeld hat, wo dann schnell einmal das Thema Jenseits, Jenseitskontakt, Jenseitsmedium aufkommt. Ne? Geh doch wohin, so ein Jenseitsmedium oder so.
Das gibt's ja wirklich, Entschuldigung, wie Sand am Meer. Also wie Sand am Meer, mal googelt, also das scheint ja, ein weit verbreiteter Beruf zu sein.
Du brauchst ja nur, ich bin ja auf Facebook, und wenn du dann solche Anzeigen, die Leute schalten dann auf das Anzeigen, weil sie Geistheilung machen, Jenseitskontakte, was irgendwas jetzt so die Esoterik-Szene da bereithält. Und wenn man sich diese Videos kurz anschaut, die da hereinkommen, wenn man das ein paar Mal macht, dann spült der Algorithmus ja dauernd solche Sachen wieder herein. Und ich tue das natürlich, schaue das immer, und jetzt spült es mir das natürlich da immer herein. Und ja, das ist ja, wie du sagst, wie Sand am Meer. Mhm. Also das ist ja erstaunlich. Also man darf es jetzt halt überbewerten, wenn der Algorithmus mir das jetzt zubespült.
Ja, ja, aber
ist natürlich keine objektive Geschichte. Aber
allein wenn ich ein Jenseitsmedium suchen möchte, um Kontakt aufzunehmen mit einem Verstorbenen, ist auch nicht. Also da finde ich jemand anderen, den ich via Telefonbuch suchen wollen würde, schwieriger.
Die gelben Seiten.
Ja, genau.
Ich erzähle dann, ich war einmal bei einem Medium, ja. Und, weil du das erst gesagt hast am Anfang, gefragt hast. Und aber wenn jetzt dann die Trauernde bei mir da in der Beratung ist oder so, ja, und ich war mal bei einer Dame, dann ist das die Idee Jenseitsmedium aufgekommen, dass da hingeht und so, ja, und oder eine Freundin, das halt unbedingt und so meint, weil das, weiß ich nicht warum. Und dann ist natürlich die Frage interessant, also das kann sie ja tun, das passt ja, und das ist ja egal. Aber ich habe sie dann schon gefragt, ne, also was ist die Idee, was ist auch die Idee, was nachher anders sein könnte, wenn es dort war? Und vor allem auch, wie kann sie trotzdem sicher sein, dass das der Jenseitskontakt wirklich war mit ihrem Mann? Also wo nimmt sie die Gewissheit her und was hilft sie, was lindert sie oder was macht sie mit ihr? Diese Dame war dann bei dem Medium und es ist halt das passiert, was eh immer passiert, also was sie mir erzählt hat, das war zu erwarten, dass das Medium diese Dinge sagt und mehr war dann nicht. Es war trauerpsychologisch jetzt nichts weniger. Es ist psychisch vor derselben Herausforderung gestanden, diesen Schmerz zu durchleben, diese Trauer, diesen Verlust zu integrieren, wieder langsam fangen, weiterleben zu lernen, die Hilflosigkeit, die Schuldgefühle, alles, was da daherkommt, zu bearbeiten. Und was das Medium sagt, ist ja auch immer, ja, eh noch nah aufgelegt.
Aber hatte sie den Eindruck, sie hat mit ihrem verstorbenen Mann, was der Mann, Kontakt gehabt?
Ja. Den Eindruck hat schon gehabt, sie war dort auch sehr berührt, hat auch viel geweint, sie hat dann auch das gesagt, was alle sagen oder viele sagen, und das werden wir dann gleich lernen, glaube ich, das können wir ein bisschen lernen, wie dort bei dem Jenseitsmedium dabei war, diese Aussage, die hat Dinge gewusst, die kann keiner wissen.
Genau.
Das werden wir gleich lernen. Das beeindruckt mich nicht mehr. Vielleicht kann es bei manchen Leuten sein, dass es ein bisschen entlastet von Schuldgefühlen. Ja, das kann sein, dass man vielleicht Schuldgefühle hat und der Mann spricht mich dann frei in diesem Kontakt, was auch immer die Quelle der Schuldgefühle waren. Es ist auf jeden Fall relativ aufgelegt, was dort passiert. Es wäre ja mal spannend, ne, wenn jetzt wer zu einem Jenseitsmedium geht und dann nimmt das Jenseitsmedium da mit dem verstorbenen Mann, bleiben wir bei dem Beispiel, Kontakt auf. Und wieso sagt zum Beispiel dieser Jenseitskontakt der Mann dann nicht, lass mich in Ruhe, ne, schlechte, ne, was willst du von mir eigentlich? Ne? Mhm. Waren wir 20, 40 Jahre verheiratet, bin froh, dass ich tot bin, ich rede nichts mit dir. Ne, die sind immer nett und immer hilfreich und sagen die Dinge, die man halt gerade irgendwie braucht. Ne? Mhm. Also recht spannend ist es nicht. Das ist ja auch bei allen scheinbar außersinnlichen Dingen, wenn man hört von diesen von der Kirche anerkannten Marienerscheinungen, diese Maria, die da immer erscheinen ist, die hat nie, weiß Gott, was Besonderes gesagt. Also relativ Erwartbares. Also, dass die armen Hirtenkinder weiter brav warm bleiben sollen und beten sollen.
Mhm. Also nichts Konkretes oder
Es ist noch nichts passiert, wo ich sage, war super gut, dass dort waren und jetzt geht es dir leichter, weil auch wenn ich von Schuldgefühlen befreit bin, vielleicht momentan,
weil der Mann gesagt hat, du kannst nichts dafür, das oder mir geht's jetzt gut oder keine Ahnung. Oder
naja, oder dass die Trauer um die Person vermeintlich etwas leichter ist zu ertragen, ja, weil es ihn in irgendeiner Form noch gibt und er vielleicht noch auf mich schaut oder wie in irgendeiner Form und er mir Zeichen schicken kann oder so irgendwie. Ne?
Ja.
Die Verbindung nicht abgerissen ist zur Gänze.
Ja. Sowieso, dass diese Sehnsucht in uns da ist, ne, das ist ja klar und ich verstehe das ja auch. Und ich, wenn wir erst geredet haben, was so ist auf Facebook so daher schwappt, wenn man da den Algorithmus bedient, dann und alles, was bisher in der Menschheitsgeschichte an Religionen, an Vorstellungen, an scheinbaren Gewissheiten, dass mit dem Tod nicht aus ist, entstanden ist und wieder untergegangen ist, weil wir nicht mehr wissen, weil die ganze Menschheitsgeschichte dürfte voll gewesen sein davon, belegt für mich halt einfach auch viel mehr, dass natürlich in uns die Erfüllungs- und Erlösungssehnsucht ist dermaßen groß. Also die ist so groß, dass es uns gar nicht zugänglich ist. Also die ist so groß, dass wir es gar nicht glauben möchten. Also es kann gar nichts sozusagen, wenn ich das jetzt so frech sagen darf, absurd genug sein, dass es nicht Menschen gibt, die daran glauben würden. Ne? Also wenn es um diese Erlösungs- und Erfüllungsbedürfnisse geht. Das ist auch der Grund, warum wir permanent, wurscht von welchen Ideologien oder Vorstellungen, dermaßen verführ und führbar sind. Ne? Das ist ja ganz wurscht, was es ist.
Ich habe mir jetzt auch einige dieser sogenannten Medien angeschaut. Das Interessante ist ja, dass die all diese Ängste, die wir oder Sorgen so haben, mit einer Antwort versehen. Ne? Da wird immer betont, dass man vom Sterben auf keinen Fall eine Angst zu haben braucht, weil man nie alleine gelassen wird, dass man immer abgeholt oder im sogenannten Jenseits empfangen wird. Entweder, habe ich heute gesehen, von einem geistigen Führer oder eben von einem geliebten Menschen, der bereits verstorben ist. Und auch noch auffallend war die Erzählung auch darüber, dass man als Verstorbener dann seine Liebsten auf der Erde, wenn auch in einer anderen Konsistenz oder einem anderen Zustand, jederzeit besuchen könne. Ja, also kurz zusammengefasst, wirklich all unsere schlimmsten Ängste rund ums Thema Endlichkeit werden da mit schönen Bildern entkräftet. Und es wird aber so gesprochen, als wäre das Gesetz, also es wäre das so, es ist zu 100% so. Eben weil sie Kontakte haben zum Jenseits und Erfahrungen haben. Aber nur, ja, es ist faszinierend, ja, weil es im Grunde kann ich alles erzählen. Ich kann auch von einer Feenwelt erzählen, wo man hinkommt und mit rosa Staub bedeckt dann herumschwirrt und kann man auch niemand nachweisen, dass es die nicht gibt, die Feenwelt.
Genau. Wie du richtig sagst, der Markt oder die Menschheit war immer schon voll von diesen Dingen. Das hat ja nichts mit der heutigen Zeit zu tun. Und auch jede gläubige Christin oder Katholikin wird sagen, das ist für sie gewiss. Ja, also für sie ist das gewiss, dass es so ist. Und das passt ja auch. Aber es wird oft natürlich verkannt, was ist Wissen, was ist Glaube natürlich.
Genau.
Wenn die Menschen da solche klaren Bilder zeichnen können und wie es dann wirklich ist und 1, 2, 3, dann wird es natürlich ungut. Auch dahingehend, weil man natürlich sagen muss, wem gebe ich denn dann die Deutungshoheit? Wenn du das jetzt einmal gibst, die nächsten paar Wochen, Monate auf Facebook, schau dir immer diese Dinge an und dann spült dir dieser Algorithmus diese Dinge rein. Und jetzt haben alle ganz überzeugende Bilder, überzeugende Geschichten, ganz überzeugende Leute, vielleicht die Erfahrungsberichte teilen, wo du sagst, Alter, das gibt's ja nicht, das muss, wenn die das sagt, das muss gewesen sein. Aber die Dinge widersprechen sich zum Teil. Wenn gibt's jetzt die Deutungsmacht? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich im Fernsehen zufällig beim Durchschalten gesehen, also eine Wiederholung von so einer Talkshow, die es da im Fernsehen in Deutschland gibt, schon ewig. Und da haben sie jetzt so die Highlights der letzten 20 Jahre so eine Revue passieren lassen. Und da haben sie dann eine Szene gezeigt, wo ein Tatort-Kommissar, Schauspieler, Tatort-Kommissar da halt war zu Gast und es war, und andere Gäste auch. Und einer, den kennt man eh, weiß jetzt den Namen nicht mehr, ein ganz berühmter deutscher Mentalkünstler, also der sozusagen Gedanken lesen kann. Quasi. Und der hat dann da tatsächlich, also es war so cool, der hat dann da live da im Studio mit, wie sie da sitzen, mit den Talkgästen eine Vorführung gestartet. Sein Sitznachbar war dieser Tatortkommissar, der Stuppe heißt der in echt, ja, der Stuppe sitzt da. Dann sagt die Moderatorin, na, zum Beispiel, Herr Stuppe, wissen Sie, wo Sie heuer in Urlaub hinfahren? Sagt er, ja. Und dann hat die Moderatorin aus lauer Weise zu dem Stuppe gesagt, er sollte doch das Urlaubsziel aufschreiben, auf einen Zettel verdeckt und ihr geben, damit er dann nicht wechseln kann. Ne? Wenn er, falls er das Richtige sagt, der Mentalkünstler, der dann nicht sagt, nein, stimmt eh nicht, ne? Sondern dass das vorher aufschreibt.
War doch keine Olle.
Ja, genau. Und dann, musst du dir vorstellen, dann schaut der Mentalkünstler den an, das Gesicht, und sagt zum Schauspieler, zu dem Stuppe, sagt, sagen Sie mir jetzt im Geiste diesen Urlaubsort, das Wort dieses Urlaubsortes. Sagen Sie das im Geiste, mir. Und der sagt, es besteht aus 2 Silben, und dann sagt er, Mallorca. Und der sagt, stimmt. Innerhalb von 3 Sekunden. hat ihm der gesagt, an was für einen Urlaubsort der gerade denkt. Mhm. So, und jetzt ist das ein Mentalkünstler. Ne? Da gibt es Mittel und Methoden und Wege, die man viel trainieren muss und lernen kann, dass er das weiß, worauf muss er achten und was kann er ableiten. Jetzt könnte dieser Mentalkünstler aber hergehen und sagen, ich bin kein Mentalkünstler, sondern dass ich das kann, ist der Zugang, weil man das direkt und unmittelbar vom taoistischen Gott zu Bumsro eingeben wird. Unmittelbar habe ich den Kontakt dorthin. Mhm. So, dann muss er es ihm glauben.
Ja,
und das heißt stimmt, aber, ja. Es kann ihn Jesus Christus nicht geben. Weil der kann Dinge unmittelbar von diesem Gott und der macht ja diese Dinge bitte. Der hat in 3 Sekunden hat er diesen Begriff. Mhm. Also wem gebe ich die Deutungshoheit in so einem Fall? Das muss man bedenken. Und mich beeindrucken diese Dinge halt nicht wirklich, weil auch ich war mal beim Jenseitsmedium. Also nicht ich persönlich alleine, aber ich war in so einer Großveranstaltung. Das erzähle ich gleich, aber die eigentliche Frage von dir war ja, ist hilfreich oder nicht hilfreich? Wie ich gesagt habe, erst, das kann funktional oder dysfunktional sein. Und ich glaube halt, bei allen Glaubensfragen ist die Frage vielmehr die, bringt mir diese Vorstellung, dieser Glaube, was es auch immer ist, völlig wurscht, ob es der christliche Gott ist oder völlig egal, bringt mir dieser Glaube näher zu mir, näher zu meinen Empfindungen, bringt mir der Glaube näher zum Menschsein sozusagen, mit allen Facetten, die das Menschsein hat und ich kann es dadurch leben und aushalten oder durchleben. Oder dient mir dieser Glaube oder diese scheinbare Glaubenswahrheit dazu, Ängste in mir nicht spüren zu müssen?
Oh, sehr spannend.
Und wenn es darum geht, dass ich in Wahrheit tiefste Ängste dadurch nicht spüren brauche, wenn ich das oder das glaube oder mir dem oder dem hingebe, dann wird es meistens bedenklich. Dann entsteht meistens kein innerer und kein äußerer Friede. Dann muss ich diese Glaubenswahrheiten auf Mord und Brand verteidigen, dann muss ich missionieren, dann muss ich und so weiter und so weiter. Diese Menschen, die ja mich dauernd immer wieder mal anschreiben, wann was ist oder wann wir einmal auf meine Seite schauen, wie auf meine Homepage, da gibt's die Seite Blog. Und da habe ich mal ein Schreiben veröffentlicht, eine E-Mail, die sie von einer ganz fanatischen, darf man ruhig sagen, fundamentalistisch-religiösen, christlich-katholisch-religiösen Frau gekriegt habe nach einem Vortrag. Mhm. Und ich habe auf das geantwortet, das kann man dort nachlesen. Diese Frau, so würde ich das behaupten, hat keinen inneren, äußeren Frieden aufgrund des Glaubens. Mhm. Ne, wann schon sozusagen? Dieses Geliebtwerden, dieses Gehaltenwerden, dieses Gesehenwerden von irgendeiner höheren Macht, ja, diese Liebe, wann die dazu dient, um auch diese Unvollkommenheit des Lebens auszuhalten, weil ich mit dieser Liebe verbunden bin, dann ist, darf ich sagen, hilfreich. Mhm. Ja? Aber wann dieser Gott oder dieser Glaube an irgendwas dazu dient, um mein Leben perfekter zu machen, um glücklicher zu sein, um permanent Dinge nicht spüren zu müssen, um Ängste zu stabilisieren und ich gar keinen Zugang habe dazu, und sie gar nicht durchleben kann, sie gar nicht anschauen kann, weil sie so groß sind und ich deswegen reflexhaft an irgendeiner Glaubensideologie mich hingebe, dann wird es meistens dysfunktional. Das ist so das Kriterium. Macht mich der Glaube menschlicher, mitgefühliger mit mir, mitfühlender mit anderen und macht er mich frei in dem, was ich tun darf und was ich entscheide und macht er mich freier und selbstbestimmter. Oder engt mir das ein.
Ja, und auch freier gegenüber anderen Menschen komplett, und deren Gefühle. Genau. Also für mich problematisch bei so Glaubensgedanken ist ja, dass die sehr schnell, eben wie du es vorher auch mit Missionieren benannt hast, aber sehr schnell im Bewerten dessen sind, was nicht ihrem Glaubensschema entspricht. Genau. Ja, oder sich darüber stellend, ja, man ist ja noch nicht so weit oder du bist auf einem falschen Weg oder so. Also mit Schuld wird da um sich geworfen und mit was man kann oder noch nicht kann oder wo man richtig abgebogen ist oder nicht. Und das finde ich immer hochproblematisch im Zwischenmenschlichen.
Ja, ich habe dann dieser Frau damals, die mir da dieses böse E-Mail geschickt habe, was da in meiner Blogseite nachzulesen ist, dann auch die Frage oder ihr die Frage gestellt oder halt das in den Raum gestellt da in meiner Antwort. Nein, es ist doch erstaunlich, die Frage ist doch viel spannender sozusagen, warum löst es in ihr dermaßen eine Aggression aus, weil sie schreibt ja nichts Gutes über mich, warum löst es in ihr dermaßen eine Aggression aus, wenn ich sage, dass ich glaube, dass es diesen Gott, an den sie glaubt, nicht gibt, wohingegen mich das überhaupt nicht berührt, wenn sie sagt, dass den Gott, an den sie glaubt, dass den sehr wohl gibt.
Ja.
Also mir ist das ja wurscht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber wenn ich das sage, dass ich glaube, ja, da weiß ich auch, dass ich nur glaube. Und nicht weiß, dass
es
nicht
überhaupt interessant, dass man sich an Glauben per se so festkrallen kann.
Ja,
ne?
Da hat und die Kirchen ein wenig Schuld auch, da hatte ich schon geschaut, da nehme ich schon die christlichen Kirchen auch da ein wenig ins Spiel. Es gibt nämlich in der Kirche einen unglücklichen Begriff, der da heißt Glaubenswahrheiten. Mit Glaubenswahrheiten meint man aber theologisch sowas wie Vertrauen. Vertrauen, Verlass. Genau, eigentlich ist das ein witziges Wort. Ja. Aber man meint sowas wie Vertrauen. Vertrauen, dass es so ist. Ja. Aber es ist natürlich ein gefährlicher Begriff, nicht Glaubenswahrheiten. Das ist natürlich, Das ist schwierig.
Ja, es trägt schon das inne, dass es den Anspruch auf Wahrheit hat.
Und die katholische Kirche, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte sein, dass ich es falsch verstanden habe, hat bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in die 60er Jahre, 1960, ja, bis dorthin selbstverständlich ganz klar vertreten, dass dieser katholische christliche Glaube die Wahrheit ist. Im Zweiten Vatikanum ist man dann ein wenig zurückgerudert und sagt, naja, es könnten die anderen auch nicht falsch sein. Ne? Also, aber auch halt halber. Ne? Und das ist das, was uns der Tod lehren könnte oder wo uns der Tod helfen könnte, das zu üben, wenn wir uns den Tod anschauen, ohne diese Beibässe, ohne diese Vertröstungen, nämlich zu lernen, ein Leben zu führen in dieser absoluten Ungewissheit. Ne? Mhm. Dass wir nichts wissen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und dass wir über nichts verfügen können. Und wer bin ich vor dem Hintergrund? Ne? Wer bin ich? Was macht's mit mir? Was löst's für Ängste aus? Und wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Wenn wir eigentlich das feststellen müssen. Ne? Der schöne Satz ist von Umberto Eco im Namen der Rose. Vielleicht ist die einzige Wahrheit die, dass es nicht eine einzige Wahrheit gibt. Oder dass es keine einzige Wahrheit gibt. Ne? Aber was macht es mit an? Ja, also das wäre viel spannender. Wenn jetzt der fanatisch-religiöser, wenn man ihm diese Frage stellt, oder ich das sage, und der regt sich wahnsinnig auf, ja, und wird dann gleich aggressiv und so weiter. Das wäre spannend, das wäre sehr wichtig für die Entwicklung des menschlichen Lebens oder seiner psychischen Reife, mit dieser Aggression, die da entsteht, in Kontakt zu treten. Was ist da dahinter? Was ist ganz dahinter? Und dahinter ist wahrscheinlich eine panische Angst. Ja. Hinter dieser Wut, hinter dieser Streitbarkeit, hinter diesem Wahrheitsfanatismus und Anspruch. Ja? Mhm. Das ist das, was uns der Tod lehren könnte. Wenn man nicht sofort abbiegen in so ein Elfenbein, alles mit magischen Feenstaub überzogene Welt.
Ja, wobei ich auch diesen Zugang interessant fände, diesen Elfenbein-Feenstaub-Gedöns-Welt-Zugang, indem man sagt, was, also wenn ich das, wie soll ich sagen, mit einer großen Gelassenheit und liebevoll mir alle diese Möglichkeiten, an die man glauben kann, vielleicht auch selbst am besten noch eine Welt kreieren in sich selbst, wie so ein Elfenbein-Feenstaub-Ort aussehen könnte, weil mir das ja ganz viel, also die Beruhigung, die daraus ich schöpfen kann, sagt mir ja sehr, sehr viel darüber, was mich beschäftigt, wovor ich Angst habe, wo ich Engen habe und so. Und wenn man da einen spielerischen Umgang hätte und eben nicht diesen missionarischen, strafenden, dann wäre ja viel gewonnen. Weil dann wäre das einfach ein spielerischer Zugang, sich wieder, und das hast du ja vorhin auch gemeint, es geht darum, was bringt mich näher zu mir, das ist die spannende Frage, und was leitet mich oder lenkt mich eher weg.
Weil diese Formen von, wenn es der Angstabwehr dient, dann unterwerfen sie die Menschen ja meistens einen sie sehr missbrauchenden Gott. Also der die Menschen dann braucht, der die Verehrung der Menschen braucht, der die Rituale der Menschen braucht, der die permanente Vergewisserung der Liebe zu ihm braucht, der braucht dann dauernd was. Da muss man dauernd in die Kirchen gehen, da muss man dauernd beten, da muss man dauernd irgendwas machen. Der Gott will permanent gehuldigt werden. Und das ist man meistens schon verdächtig. Ne? Wenn man dann in diesen Ritualen hängen bleibt, wenn diese Rituale dann der Glaube werden, sozusagen, oder der Ausdruck des Glaubens, wenn es dann nur mehr um diese Rituale geht, dann ist man wo stecken geblieben.
Na, und von Angst getrieben, oder? Angst dann ist ja meine Lebensgrundlage ist die der Angst.
Genau, und eigentlich sind diese Menschen, das merkt man dann so gut, also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich nur mal diese Frau zitieren darf, die mir da geschrieben hat, oder wenn ich das manchmal auch direkt erlebe, vielleicht in einem Vortrag oder so, wenn wer da so mir begegnet, dann sind diese Menschen ja aufgrund ihrer Aggressivität für mich oft ja überhaupt keine, wie soll ich sagen, glaubhaften Boten oder mich berührende Boten ihres Glaubens, sondern da denke ich mir, puh, was hat das aus dir gemacht? Sondern beeindrucken würde mich, wenn da ein von Barmherzigkeit und mitfühlender Liebe da sitzender Mensch mit mir dann redet, ja, oder von mir was wissen will, dann sage ich, Alter, was hast du für Ausstrahlung, was ist das für Charisma, was ist das für eine Ruhe in dir, wie kommt's? Und wer dann sagt, ja, mein Glaube bringt mich dorthin, dann bin ich beeindruckt. Aber wenn da einer sitzt und sagt, sie sind ein Trottel, was reden sie, können sie nicht sagen, sie können nicht sagen, der Mensch ist ein Tier, ist ja unglaublich. Der Mensch ist dann weiß ich, okay, da ist ganz viel innerer und äußerer Unfriede.
Ja, und auch wenn gedroht wird, ne? Wenn man auch nicht macht, wird B passieren und so weiter.
Das aber wieder kann man feststellen, ne? Wann wer, und dann hat der Glaube nicht funktioniert, weil er das innere Leid nicht lindert und die innere Angst nicht lindert, weil man natürlich immer sagen kann, wer leidet, erzeugt auch Leid. Also wenn wer mich beschimpft und mich verletzt, dann muss er sehr verletzt sein, der das tut. Also wer leidet,
dann ist der, der dich leidet, verletzt,
erzeugt auch Leid. Wer innerlich leidet, erzeugt auch im Außen Leiden. Ja? Greift andere an und lässt andere Menschen leiden. Dass er dies leidet selber massiv. Ja? Und das ist so ein Kriterium für mich. Ob es das gibt oder nicht, Wissenschaft, mein Gott, nein. Pff, ich gehe nicht davon aus, dass es was gibt, weil es mir psychologisch zu plausibel ist, warum diese Vorstellungen so da sind und so hartnäckig sind. Oder wie ein Bischof einmal wunderschön gesagt hat, der Bischof von der Glaubenskongregation in Rom, ohne Tod keine Religion. Wir können das auch mittlerweile evolutionsbiologisch, anthropologisch sehr plausibel machen. Naja, es ist psychobindestrichlogisch, dass wir diese Dimension und diese Berührbarkeit in diese Richtung in uns tragen. Ganz klar. Und am besten funktioniert und am längsten funktioniert, und das sagen wir auch bei diesen monotheistischen Religionen, wie das Christentum, am besten funktioniert, um diese Ängste, Bedürfnisse und Sehnsüchte zu befriedigen, immer natürlich ein personifizierter Erlöser. Das ist nur besser. Also eine konkrete Figur. Und selbst die Esoterik macht sozusagen eine mentale Operation. Wenn wir reden vom Universum, wird das ja auch personifiziert. Das Universum wird dann auch vorgestellt wie so eine mich immer haltende, behütende, allumfassende Liebe. So wie auch der Tod personifiziert wird, nicht der Sensenmann und so weiter, um ihm habhaft zu werden, ein Stück weit. Der personifizierte Erlöser tragt am besten, genauso wie bei anderen weltlichen Ideologien, die ja dasselbe in uns psychologisch bedienen, ne? Sei es, weiß ich nicht, der Kommunismus, der Nationalsozialismus, was auch immer es für Ideologien gibt, die sie Leute unterwerfen und glauben, sie tun die gute Sache damit, wie alle Ideologien auch besser funktioniert mit so einem Personenkult sozusagen, ne? Wenn es da in der Führerfigur gibt.
Wird es einfach greifbarer.
Da wird es greifbarer, da kann man alles hinprojizieren.
Habe ich einen Ansprechpartner.
Da kann man alles hinprojizieren, genau. Die Person kann man dann, den Führer muss man immer ambivalenzfrei darstellen, ne? Der ist frei von Ambivalenz, frei von Ambiguität, da gibt es keine Konflikte in dem. Und dann kann man trefflich die ganzen Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse, aber auch Ängste in den hinein projizieren. Und die Frage, ob es das gibt oder nicht, ist, weiß ich nicht, ja, eigentlich wurscht, weil ich weiß es ja auch nicht. Aber damit hat es
es. Ich finde dieses Kriterium, was du anlegst, zu sagen, was hilft mir, welche Gedanken, welche Vorstellungen helfen mir, um mir und meiner Gefühlswelt näher zu kommen und welche leiten mich vielleicht davon eher weg.
Genau.
Extrem spannend und hilfreich. Und so kann man da, glaube ich, einen sehr spielerischen Umgang finden.
Vielleicht nur mal, weil die Leute sagen jetzt, es geht um die Liebe. Ne? Religion ist immer Liebe quasi. So, auch die katholische Kirche würde sagen, das ist Liebe. Es geht um die Liebe dabei. Und Liebe ist was Interessantes, psychologisch, ne? Weil Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Empfindung. Und Liebe heißt, da ist eine Verbundenheit da, eine Verbundenheit mit etwas oder mit jemandem, egal, auch wenn die Gefühle nicht gut sind. Ne? So wie Eltern und Kinder bedingungslos verbunden sind. Ne? Auch wenn das Kind jetzt sie schmeißt und haut sich das Knie auf und weint und schreit und weint, rennt zur Mutter und diese Mutter hält und das Knie tut trotzdem weh, aber diese Verbundenheit mit der Mutter lässt sozusagen diese Unvollkommenheit gerade trotzdem, also erzeugt sozusagen eine Vollkommenheit inmitten der Unvollkommenheit. Und das heißt nicht, wenn ich dann an Gott glaube, dann muss es gut werden, dann ist es schön, dann gelingt mir mein Leben, dann werde ich reich und lebe meine Essenz, wie es die Esoterik sagt, sondern nein, du wirst alles erleiden, was jeder Mensch erleiden muss. Ja? Schmerz, Krankheit, Hilflosigkeit, Tod, aber du fühlst dich verbunden. Und das ist das Wesen der Liebe. Und da muss ich nicht einmal wem mögen momentan, ne? Eltern und Kinder wieder, ne? Oder auch wenn man seinen Liebespartner, ne? Der geht dir oft am Zager, aber es bleibt diese Verbundenheit. Da ist kein Liebesgefühl momentan da, keine Verliebtheit, gar nichts. Denkst du, das ist so ein Trottel. Aber die Verbindung ist da, also diese Verbundenheit. Ja? Ja. Und wenn dieses Gottesbild diese Verbindung erzeugt und sozusagen es immer dann diesen Gott gibt, der immer Ja zu mir sagt, aber ins Leben Nein zu mir sagt, dann wird es hilfreich. Aber anders führt es zu einem inneren und äußeren schweren Unfrieden. Und ich habe befürchtet, dass wir mit dem Thema da nicht zu Rande kommen zeitlich. Was ich bei dem Jenseitsmedium erlebt habe, machen wir vielleicht nichts mehr, oder?
Das wollte ich dich gerade fragen. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du für mich auf die Zeit schaust. Das finde ich eine großartige Idee. Mit dem starten wir dann in unsere nächste Folge.
Genau. Das muss ich euch nämlich erzählen. Also da war ich vor Ort und das war super.
Ja, das interessiert mich brennend. Und ich möchte nämlich noch unbedingt zu unserer Rubrik zugeschickt kommen, zu unserer heutigen Frage, die jetzt gar nicht so mit Jenseits zu tun hat, sondern sehr viel, glaube ich, mit Biologie. Und zwar fragt da, wo habe ich sie mir hingeschrieben? Genau, die Ines aus Kärnten fragt, ob das stimmt, dass nach dem Tod Fingernägel und Haare weiter wachsen? Und wenn ja, wie lange?
Das ist ganz leicht zu beantworten. Nein, Das weiß Nein. ich. Also das weiß ich von den Gerichtsmedizinerinnen okay. und Pathologen. Das macht nicht einen Eindruck. Also Zellteilungen, die vor dem Todeseintritt begonnen haben, schließen sie noch ab, aber das heißt nicht, dass sie das jetzt sich, dass sie das jetzt auswirkt in einer Weise, dass ich sage, boah, der hat jetzt 3 Millimeter längeren Bart oder Finger. Das macht nicht einen Eindruck, weil die Haut, die Feuchtigkeit der Haut sehr schnell verdunstet und die Haut schnell einfällt und so weiter, jetzt macht es den Eindruck. Mhm. Aber dieser Eindruck war mit ein Grund für den Aberglauben damals, der entstanden ist dann auch in der Welt mit Vampir und Leben. Und
ja, ja, das glaube ich.
Das unheimliche, heimliche Leben der Leiche. Ne?
Also, ja, ja, es passiert was danach. Ja, also, man konnte es noch nicht erklären. Also
diese Vampirgeschichte. Ah. Ne? Der Leibarzt von der Maria Theresia war der Dr. Franz Witten und der hat als erster ja begonnen, Teile von Jugoslawien haben damals zu Österreich gehört und da hat es dann Gebiete gegeben, wo man dann besessen war von so Vampirglauben, weil man dann Leichen ausgraben hat und die waren aufgebläht und blau und ganz furchtbar ausgegangen, wo klar war, die leben noch irgendwie und der Franz Witten hat dann angefangen, diese Leichen zu untersuchen, weil der war ein Aufklärer und wollte mit natürlichen Ursachen beikommen und hat dann festgestellt, nein, es gibt diese Verwesungsprozesse, es gibt sichere Todeszeichen und so weiter und so weiter. Und diese Untersuchungen von Franz Witten haben dann, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber den dann beeinflusst, der diese Dracula-Romane geschrieben hat.
Ah, okay, mhm. ja.
Der ist beeinflusst von diesen Franz Witten, seinen Untersuchungen an den Leichen. Und eigentlich geht auch diese jetzt vorgeschriebene Totenbeschau, die man machen muss beim Leichnam, dass ein Arzt oder Ärztin kommen muss und den Leichnam sozusagen einmal beschauen muss, das geht auf die Maria Theresia zurück, gegen diese Erlass. Mhm. Es hat in vielen Regionen damals, weiß ich auch in Rumänien, hat man nun in den 90er Jahren mhm. eine Familie verurteilt, die einen Opa ausgraben haben nach dem Tod und die haben den Kopf angehaut haben und wieder eingraben haben, weil so der Glaube da war, dass seit der Opa tot ist, herrscht in der Familie noch Unfriede. Und der ist noch nicht ganz tot und man muss quasi die Leiche ganz tot machen. Da hat es viele so Vorstellungen gegeben. Und die Maria Theresia hat das dann untersagt, dass man das nicht mehr tun darf, dass dann die Leute da ihre Toten verbrennen, köpfen, pfählen, was er sieht, damit es unschädlich gemacht werden. Ja, mhm. Das hat man damals okay. da, weil man so Angst gehabt hat vor diesen Untoten. Mhm.
Ja, ja, da sieht man auch wieder diese, es braucht eine Antwort auf etwas, was genau. man für sich selbst gerade nicht erklären kann oder es vielleicht unbequem wäre, es über andere Blickwinkel sich anzuschauen. Martin, jetzt sind wir doch wieder länger geworden. Ja. Ich mache ganz kurz und aus @gmx.net. Das ist die Adresse, an die man bitte weiterhin Fragen schicken kann oder auch natürlich über unsere privaten Seiten auf Facebook. Auch auf deiner Homepage findet man Kontaktdaten und jede Menge Infos über dich und deine Arbeit. www.martinprein.at. Danke fürs Zuhören und das Gespräch, lieber Martin. Und dann bis zum nächsten Mal mit deiner Medium-Geschichte.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Super, ja. Danke fürs Zuhören. Danke und aus.